Die Radio Wissen. Update.
Der Co-Pilot hat also auf diesen Knopf gedrückt, und zwar aus einem Grunde, den wir bisher überhaupt nicht kennen. Aber es sieht offensichtlich so aus, als habe der Co-Pilot vorsätzlich dieses Flugzeug zum Absturz gebracht und es ist zerstört.
Der Co-Pilot der verunglückten Germanwings-Maschine hat den Airbus mit 150 Menschen an Bord offensichtlich mit Absicht in die Katastrophe gesteuert. Das hat heute die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben. Ein Absturz mit Vorsatz? Das ist das Thema in unserem Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Schon am Vormittag gab es erste Gerüchte. Die Pressekonferenz des Staatsanwaltes Brice Robin hat dann Gewissheit gebracht. Der Co-Pilot hat die Maschine offenbar bewusst zum Abstürzen gebracht. Staatsanwalt Robin zeichnet detailliert die Ereignisse im Cockpit nach, die auf dem Stimmenrekorder gespeichert waren. Demnach verlief der Flug erst einmal ganz normal.
In den ersten 20 Minuten unterhalten sich diese beiden Piloten ganz normal. Und sozusagen sehr, sehr höflich und auch nett.
Auf dem Voice-Recorder ist laut Robin noch zu hören, wie der Pilot seinen Sitz nach hinten schiebt und das Cockpit verlässt. Und dann folgt das.
In dem Moment, in dem dieser Co-Pilot allein war und das Kommando dieses A320 hatte, hat der Co-Pilot die Knöpfe des Flight Monitoring Systems bedient, um den Sinkflug einzuleiten. Diese Tatsache kann nur vorsätzlich erfolgen. Die Veränderung der Flughöhe kann, wie gesagt, nur mit Vorsatz erfolgen.
Laut dem Staatsanwalt gab es mehrere bewusste Aktionen, die darauf hindeuten, dass der Co-Pilot mit Vorsatz gehandelt haben muss. Erstens hat er den Sinkflug eingeleitet, zweitens hat er nicht auf Signale aus dem Tower reagiert und drittens hat er den Piloten nicht wieder in das Cockpit gelassen, obwohl der an die Tür gehämmert hat. Schreie von Passagieren sollen auf dem Stimmenrekorder erst in den letzten Sekunden vor dem Aufprall zu hören sein. Hinweise auf einen Terrorakt gibt es laut der Staatsanwaltschaft aber nicht. Die Polizei durchsucht inzwischen die Wohnung des Co-Piloten. Bei Germanwings und dem Mutterkonzern Lufthansa ist man entsetzt. Laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr wählt das Unternehmen seine Piloten sehr sorgfältig aus.
Wir untersuchen bei der Auswahl unserer Kandidaten nicht nur kognitive und technische Fähigkeiten, sondern gerade auch in den Auswahlverfahren lassen wir viel Raum für die psychologische Eignung der Kandidaten. Und dieser sogenannte DLR-Test ist, glaube ich, weltweit, das darf ich sagen, ein anerkanntes Instrument zur Rekrutierung qualifizierter Cockpit-Besatzung und ist vielleicht weltweit sogar das führende Verfahren dafür.
Nach Angaben von Spohr hat der 28-jährige Co-Pilot die Ausbildung 2008 angefangen und komplett durchlaufen. In dieser Zeit soll es aber eine 6-monatige Pause gegeben haben. Warum es diese Unterbrechung gab, dazu konnte der Lufthansa-Chef nicht sagen.
Für den Fall, dass es einen medizinischen Grund gegeben hätte für die Unterbrechung, gilt in Deutschland die medizinische Schweigepflicht auch über den Tod hinaus. Und die gilt nicht nur von mir gegenüber der Öffentlichkeit, die gilt sogar gegenüber mir als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Das wird Teil der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung sein, dann auch entsprechende Unterlagen einzusehen. Das dürfen wir als Unternehmen nicht und ich kann und könnte es deswegen auch gar nicht hier weitergeben.
Was viele umtreibt, warum konnte der Pilot die Cockpit-Tür von außen nicht öffnen? Unser Korrespondent Horst Kleuser.
Sie ist wie eine Panzerschranktür verstärkt, hat einen Türspion und kann mit den an Bord vorhandenen Mitteln und Werkzeugen nicht geöffnet werden. Verlässt also ein Pilot den Führerstand, um beispielsweise die Toilette aufzusuchen oder einen Kaffee zu holen, wird er bei Rückkehr einen Code an der Tür eingeben. Der im Cockpit verbliebene Pilot sieht über einen Videomonitor das Bild des Kollegen, ohne sich umdrehen zu müssen, und kann die Tür elektrisch freigeben. So soll verhindert werden, dass Unbefugte Zugang erhalten. Allerdings gibt es für den Notfall eine weitere Möglichkeit. Sollte beispielsweise der Pilot am Steuerknüppel während der Abwesenheit seines Kollegen bewusstlos geworden sein oder einen Herzinfarkt erlitten haben, kann der andere Kollege mit einem Notfallcode, den nur die beiden Flugzeugführer kennen, die Tür dennoch öffnen. Allerdings hätte in diesem Fall der Pilot am Steuerknüppel die Chance, den Zutritt zu verhindern, indem er während der ersten 30 Sekunden das Öffnen mit einem Riegel oder einem elektrischen Impuls stoppt.
Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian hat als Reaktion seine Regeln für das Cockpit angepasst. Ab sofort müssen immer 2 Personen im Cockpit sein. Bei einigen Fluggesellschaften ist das schon Pflicht. Deutschland hat um 10.53 Uhr in einer Schweigeminute der 150 Absturzopfer des Fluges gedacht. Zu diesem Zeitpunkt war vorgestern die Funkverbindung zu der Maschine abgebrochen. Bundestagspräsident Norbert Lammert sprach im Bundestag von einer menschlichen Tragödie.
Jeder von uns hat eine Vorstellung, was eine solche Nachricht für die eigene Familie oder den eigenen Freundeskreis bedeuten würde. Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und ihren Freunden.
Die Familien der Opfer sind heute in der Unglücksgegend eingetroffen. Dort haben die Behörden mit der Identifizierung der Toten begonnen und weitere Leichen geborgen. Nach neuen Erkenntnissen sind 75 der Opfer Deutsche.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Co-Pilot hat das Flugzeug offenbar absichtlich abstürzen lassen. Diese Vermutung beschäftigt auch die Menschen im Netz. Guillermo Gomez Rodriguez fragt auf der Seite von El País: Wo sind jetzt diejenigen, die gesagt haben, das Flugzeug war eine Klappermaschine, die Fluggesellschaft kapitalistischer Abfall und dass Airbus nichts taugt? Bei solchen Unfällen muss man die Ergebnisse von Untersuchungen abwarten. Auch jetzt, wo wir Aufnahmen aus dem Cockpit haben. Wir sollten warten, bevor wir über Selbstmord, Mord und Terrorismus reden. Viele Medien haben vom Co-Piloten schon Name, Alter und das angebliche Profilbild veröffentlicht. Das sorgt für Kritik, zum Beispiel auch auf der Seite der spanischen Zeitung El País. Infinity Plus schreibt: Wo um alles in der Welt habt ihr eure journalistischen Standards her, dass ihr ein Foto von dem Mann veröffentlicht? Lu González fragt: Könnt ihr die Vorwürfe stützen? Ich meine, dieser Mann kann sich nicht mehr verteidigen. Mir scheint, dass man es sich zu einfach macht, einen Toten zu beschuldigen.
Was sonst noch wichtig war?
Der Konflikt im Jemen zwischen den schiitischen Rebellen und der sunnitischen Regierung hat eine neue Stufe erreicht. Mehrere arabische Nachbarländer haben eingegriffen und Kampfflugzeuge geschickt und die Rebellen bombardiert. Beteiligt sind Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Katar, außerdem Ägypten und Jordanien. Beobachter befürchten, dass es im Jemen zu einem Glaubenskrieg kommen könnte zwischen Schiiten und Sunniten und gleichzeitig zu einem Stellvertreterkrieg. Die schiitischen Rebellen werden angeblich vom schiitischen Iran unterstützt, die sunnitische Regierung von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien und der Iran kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft in der Region. Wer online etwas in einem anderen EU-Land bestellt, muss oft hohe Versandskosten bezahlen. Das will die EU-Kommission jetzt ändern. Der Handel im Netz soll zumindest innerhalb von Europa leichter werden. Ein weiteres Problem sieht die zuständige Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager darin, dass Kunden beispielsweise, weil sie eine ausländische Kreditkarte oder Adresse haben, nicht auf das komplette Warenangebot in dem Land zugreifen können. Konkrete Maßnahmen will die Kommission im Frühsommer vorlegen.
Release me, please. I'm begging you, bring me home. Please bring me home.
In diesem Propagandavideo hat der US-Soldat Bo Bergdahl die USA um Hilfe angefleht, dass sie ihn aus der Gefangenschaft der Taliban befreien. Die Geschichte kam dann anders. Er wurde vor rund einem Jahr freiwillig von den Terroristen freigelassen. Jetzt gibt es einen neuen Höhepunkt in dem Fall Bergdahl. Vor einem US-Gericht ist der 28-Jährige angeklagt worden. Der Vorwurf: Fahnenflucht und Fehlverhalten gegenüber dem Feind. Bergdahl drohen maximal 5 Jahre Haft für die Fahnenflucht und lebenslange Haft, falls er des Fehlverhaltens schuldig gesprochen wird. Einige frühere Kameraden, wie hier Matthew Vierkant, haben Bergdahl vorgeworfen, dass er desertiert ist.
Tatsache ist, dass Bergdahl seine Waffe und seine Ausrüstung zurückgelassen hat, nur minimale Verpflegung mitgenommen hat und losgegangen ist, um zu den Taliban zu stoßen oder wer weiß was zu machen. Das kann nur er selbst erklären. Unser Gefühl war, dass er uns verlassen hatte, dass er desertiert ist.
Einige Kameraden werfen Bergdahl außerdem vor, dass bei dem Versuch, ihn zu befreien, mehrere Soldaten getötet wurden.
Was noch wichtig wird.
Morgen stimmt der Bundestag über die Pkw-Maut ab. Trotz Kritik in der Koalition wird das Gesetz wohl durchgehen. Die Maut soll im kommenden Jahr starten. Für Pkw, die in Deutschland zugelassen sind, werden die Halter entsprechend bei der Kfz-Steuer entlastet.
Und sonst in der Welt?
Überfüllte Gefängnisse, verschimmelte Zellen, willkürliche Gewalt. Dass die Haftbedingungen in Bulgarien katastrophal sind, ist bekannt. Deutschland etwa liefert deswegen keine Gefangenen mehr in das osteuropäische Land aus. Weil sich an der Situation seit Jahren nichts ändert, hat sich heute das Anti-Folter-Komitee des Europarates ungewöhnlich deutlich zu Wort gemeldet und der Regierung in Sofia öffentlich Tatenlosigkeit vorgeworfen. Die scharfe Kritik aus dem Europarat zeigt anscheinend Wirkung. Bulgarien hat inzwischen versprochen, die katastrophalen Bedingungen in seinen Gefängnissen zu verbessern. Der Justizminister des Landes gab zu, dass Bulgarien das Problem bislang geleugnet habe. Seit Jahren verbreitet die Terrorgruppe Boko Haram in Nordafrika Angst und Schrecken, entführt und tötet Menschen. Auch in diesem Jahr geht das Morden anscheinend unvermindert weiter. Menschenrechtler schätzen, dass die Kämpfer von Boko Haram seit Januar mindestens 1000 Zivilisten getötet haben. Von Human Rights Watch hieß es, die Kämpfer hätten gezielt Dörfer und Schulen überfallen, Massenmorde begangen und zahlreiche Menschen entführt. Die Organisation beruft sich auf Interviews mit Augenzeugen und auf Medienberichte. Der nigerianischen Regierung werfen die Menschenrechtler Versagen vor. Die Wirtschaftskrise in Russland führt dazu, dass sich viele Alkoholabhängige Bier und Wodka nicht mehr leisten können. Auf der Suche nach dem Rausch greifen sie dann oft zu lebensgefährlichen Alternativen. Die Liste reicht von schwarzgebranntem Schnaps über medizinischen Alkohol bis hin zu Reinigungsmitteln. In den Kliniken landen immer mehr Alkoholkranke, die mit akuten Vergiftungen behandelt werden müssen, bevor der eigentliche Entzug beginnen kann. Die Regierung versucht inzwischen gegenzusteuern. Präsident Wladimir Putin hat den Mindestpreis für die Halbliterflasche Wodka auf umgerechnet knapp 3 Euro gesenkt. Das ist im europäischen Vergleich günstig, für viele Geringverdiener in Russland aber immer noch zu teuer. Russland hat laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation den 4. Pro-Kopf-Alkoholkonsum weltweit nach Moldawien, Tschechien und Ungarn.
Wissensnachrichten.
Die NASA nimmt sich jetzt einen Asteroiden vor. Um genau zu sein, will sie ein Stück aus ihm raushacken. Asteroiden, wir erinnern uns, das sind Objekte im Sonnensystem, die kleiner als die Planeten sind. Das Ganze nennt sich Asteroid Redirection Mission. Da wurden gestern Details vorgestellt und Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten hat die zusammengesammelt. Tina, was soll denn da passieren?
Also im Jahr 2020 soll sich erst einmal ein unbemanntes solarbetriebenes Raumschiff auf den Weg zu einem Asteroiden machen. Favorit ist bislang der erdnahe Asteroid mit dem Namen 2008 EV5.
Dann soll das Raumschiff den Asteroiden umkreisen und macht dann was genau?
Schon das Umkreisen soll den Wissenschaftlern neue Erkenntnisse liefern. NASA-Sprecher David Stites sagte auf der Präsentation, dass durch das Sich-Annähern und die Gravitation des Raumschiffes die Flugbahn des Asteroiden verändert werden kann. Er meint, das kann uns bei der planetaren Abwehr helfen. Dadurch kann man lernen, wie man zum Beispiel durch leichtes Anstupsen einen Asteroiden so beeinflussen kann, dass der keinen Schaden mehr anrichtet. Ist ganz gut zu wissen, sollte so ein großer Felsbrocken mal in Richtung Erde angeflogen kommen.
Okay, aber beim Umkreisen dabei bleibt es nicht, oder?
Nee, also später sollen Roboterarme des Raumschiffes ein etwa 4 Meter großes Stück rausschneiden. Im Videomaterial der NASA sieht es dann so aus, dass der Felsbrocken in eine Art Folie gepackt wird und mithilfe des Raumschiffs in die Umlaufbahn unseres Mondes geschleppt wird, wo er quasi zwischengeparkt wird.
Und was bringt uns dann der umgeparkte Asteroid?
Der ist dann wiederum mit bemannten Raumschiffen besser zu erreichen. Bis dahin, also wir reden hier etwa von 2025, bis dahin soll dann auch die neue Orion-Kapsel fertiggestellt sein. Das ist das neueste Raumschiff der NASA für die bemannte Raumfahrt. Und die Kapsel bringt wiederum Astronauten zu dem Felsen, die dort andocken können und dann Proben von den Asteroiden nehmen sollen, die auf der Erde untersucht werden können.
Ihr habt heute außerdem noch geklärt, ob es den geborenen Anführer gibt.
Geht es nach Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, dann reicht dafür nämlich ein Blick ins Hirn oder besser gesagt ein Scan der Hirnaktivität. Die Forscher haben ein Gruppenexperiment gestartet. Die Teilnehmer mussten eine Diskussion führen und anschließend einen Anführer wählen. Es stellte sich raus, dass die Person, die später zum Boss gewählt wurde, in einem bestimmten Hirnbereich mit den Gruppenmitgliedern im Gleichklang war. Der potenzielle Chef synchronisiert quasi seine Hirnaktivität mit seinen Untergebenen. Man könnte auch sagen, er zeigt Einfühlungsvermögen. Dabei kommt es laut der Wissenschaftler nicht darauf an, dass der Anführer besonders viel redet, sondern was er zu einem bestimmten Zeitpunkt von sich gab. Wer zum richtigen Zeitpunkt das Richtige sagt, so die Schlussfolgerung, wird also eher zum Chef gemacht.
Und bei euch wurde heute noch einmal ganz genau nachgezählt, denn eigentlich ist 1 Kilogramm ja 1000 Gramm. Aber Physiker, ja, die raufen sich bei solchem Satz gerne mal die Haare.
Denn diese Erklärung ist völlig unwissenschaftlich. In Braunschweig arbeiten Forscher jetzt an der perfekten Kilogramm-Definition. Und für die müssen sie Atome zählen. Die Physiker haben jetzt ein wichtiges Hilfsmittel erhalten, einen Kristall. Der besteht aus hochreinem Silizium, ein grau-silbernes Halbmetall. Aus diesem Kristall sollen in den nächsten Monaten dann zwei Kugeln geschliffen werden, ganz behutsam. Nanoschicht für Nanoschicht wird dann da abgetragen, bis die Kugeln jeweils exakt ein Kilo wiegen. Anschließend werden die Wissenschaftler in den Kugeln die Atome zählen und diese Summe liefert dann die exakte Kilo-Definition. In 3 Jahren soll das Ergebnis dann da sein.
Tina Kiesling war das aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Der Tag geht oft grau und nass zu Ende. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 5 bis 0 Grad. Morgen gibt es im Osten erst noch Sonne, später wird es aber auch hier nass. Ansonsten sind viele Wolken unterwegs und die bringen auch immer wieder Schauer. Am Samstag erste Sonne und Wolken, später Wolken und Schauer.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.